Wir haben ja gehört, wir sollen Witz erzählen. Vielleicht kennt ihr den aber auch schon. Ich finde ihn trotzdem gut. Also ein Ehepaar lebt sehr gesundheitsbewusst und die werden beide uralt. Irgendwann sind sie aber dann doch gestorben und kommen in den Himmel. Und dann sehen sie diese ganze Herrlichkeit und diese ganze Freude. Aber er wird immer missmutiger. Und irgendwann platzt er raus: Menschenskinders, ohne deinen Gesundheitsfimmel hätten wir das alle schon viel früher haben können. Worauf leben wir eigentlich zu? Was ist unser Ziel im Leben? Also das letzte Lied hat das ja ein bisschen ausgedrückt. Leben wir für das, was wir hier haben und sehen das, was hier so passiert? Oder leben wir mit dieser Perspektive Ewigkeit? Und das frage ich bewusst auch uns Christen oder gerade uns Christen, weil die anderen haben nichts anderes. Ja? Die leben für das Hier und Heute, für das, was sich hier in diesen, was weiß ich, rund 80 Jahren tut, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und da muss alles rein. Also die haben ja gar keine andere Chance. Menschen, die Jesus nicht kennen, haben keine andere Chance. Sie können nur für das Jetzt und Hier leben. Aber wir können anders. Aber tun wir es auch? Ich habe heute einen Text, nicht aus der klassischen Ostergeschichte, die haben wir heute Morgen gelesen, um 6 oder kurz nach 6, oben auf dem Garnberg. Wer nicht dabei war, der kann sie ja nachlesen. Ich denke, die meisten haben eine Bibel zu Hause, da steht es drin. Ansonsten bibleserver.com ist eine Seite vom Evangeliumsrundfunk, da habt ihr alle möglichen Bibelübersetzungen im Internet. Und wer weder eine Bibel noch Internet hat, der darf nachher auf mich zukommen, da finden wir auch noch eine Lösung. Aber ich denke, irgendwas von beidem habt ihr schon. Lest mal einfach am Ende der Evangelien, vielleicht auch mal, ich hatte sogar überlegt für heute Morgen, habe ich dann aber nicht gemacht, ob wir mal mehrere dieser Geschichten lesen, sozusagen vergleichen, weil jeder Evangelist hat ja nochmal einen anderen Schwerpunkt. Heute habe ich ein paar Verse. Seht ihr ja schon, 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 ist eigentlich das Auferstehungskapitel, mal jetzt außer den Ostergeschichten selbst. Die Situation war nämlich so, dass die Korinther Angst hatten, dass die, die schon gestorben sind, die Ewigkeit verpasst haben. Weil die haben gedacht, Jesus kommt wieder, dann sind wir alle bei ihm. Und die, die dann leben, die werden ja irgendwo mit ihm dann in diesem neuen Reich leben. Und dann haben sie gedacht, jetzt sind aber schon ein paar gestorben und die haben es wahrscheinlich verpasst. Und dann sagt Paulus, nein, es gibt eine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre auch Christus nicht auferstanden, dann wäre unsere ganze Hoffnung umsonst. Das ist relativ am Anfang dieses Kapitels. Und dann malt er das in bunten Farben aus. Auch das lohnt sich mal nachzulesen, deswegen haben wir ja zwei Feiertage. Könnt ihr heute die Ostergeschichten nachlesen, morgen mal das ganze Kapitel 15. Ich lese uns ein paar Verse am Schluss dieses Kapitels. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir kommen vom Grab her, das Verwesliche. Ja, so 1,80 Meter unter der Erde, aus, vorbei. Wem das noch nicht aus, vorbei ist, der lässt sich verbrennen. Dann noch dann ganz aus und vorbei und dann passt das ganze Leben in so eine kleine Urne rein. Alles, was davon übrig ist. Und mit dem Tod scheint alles aus zu sein. Und viele glauben das ja auch. Für viele ist das ja eine Realität. Mit dem Tod ist alles aus. Die leben darauf hin, werden dann wahrscheinlich eine böse Überraschung erleben, wenn es dann doch zur Auferstehung kommt und Jesus von ihnen Rechenschaft verlangt. Aber viele glauben erstmal daran, mit dem Tod ist alles aus. Und was unsere menschlichen Beziehungen angeht, ist das ja auch so. Ich denke, viele haben mitgekriegt, dass unser Opa, mein Schwiegervater, die Woche verstorben ist, am Montag, letzten Montag. Und wir können jetzt mit ihm nicht mehr kommunizieren. Das gemeinsame Leben ist vorbei. Insofern stimmt das ja sogar irgendwie. Ja, für die Zeit jetzt und hier ist ein Abschnitt zu Ende. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist so. Also bei meinem Vater, wie oft ich dann nachher noch gedacht habe, ach, du musst mal anrufen, mal dies oder jenes fragen und dann, ach nee, den kannst du nicht mehr anrufen, da wo der jetzt ist, da gibt es keinen Telefonanschluss, nicht mal Handynetz. Es scheint Endstation zu sein. Für viele Menschen ist das Grab die Endstation. Und selbst die Frauen, die dann zum Grab kommen, denken ja, es ist Endstation. Wir werden den jetzt noch mal gut salben. Das hatten sie ja vorher nicht mehr machen können, weil das so alles so hoppla, hoppla, hopp ging mit der Beerdigung. Und das wollten sie jetzt nachholen. Jesus sagt ja schon, das Salben vorher, ja, in Bethanien, das war eigentlich seine Salbung, weil er schon wusste, wie es laufen wird. Aber die Frauen haben natürlich gedacht, alles aus, alles vorbei. Ja, die Emmaus-Jünger, wir hatten gehofft, er wäre diese ganze Verzweiflung Endstation. Wie gesagt, jetzt salben wir den nochmal, ölen den, wickeln den nochmal ordentlich ein. Und dann war es das. So der letzte Dienst, den wir jemandem erweisen können. Man sagt ja auch bei der Beerdigung, wir begleiten jemanden auf seinem letzten Weg. Das ist falsch, wissen wir. Aber denken wir immer dran, Endstation. Aber Endstation eben nur für das Hier und Heute. Für diese Welt der Tische und Bänke ist Schluss. Ja, da ist irgendwann was zu Ende. Und in vielen Fällen ist das auch eine Erlösung, ist das gut so. Mal ganz ehrlich, wollt ihr mit all dem Zwicken und Zwacken und was weiß ich, was nicht so funktioniert, weiterleben bis in die Ewigkeit? Und dann kommt die Auferstehung. Jesus lebt. Das ist ja das Erste, dieser erste Punkt. Wir können wieder mit ihm reden. Ja, mit meinem Vater kann ich noch nicht reden, der wartet noch auf die Auferstehung. Der Schwiegervater auch. Und jetzt kann jeder für sich das mal im Kopf ergänzen, um die Menschen, mit denen ihr, ja, die euch schon vorausgegangen sind, die warten noch auf die Auferstehung, aber Jesus lebt. Wir können mit ihm reden, wir können ihm begegnen. Und das ist sozusagen das Anzeichen dafür, wir werden ihm folgen. Meine Eltern haben erzählt, ich habe da keine Erinnerung dran, als ein Bruder unserer Oma gestorben war, den wir gut gekannt haben. Wir waren noch relativ kleine Kinder. Und ich weiß nicht mehr, ob mein Bruder oder ich, jedenfalls einer von uns, hat dann plötzlich rausgehauen, so bei der Beerdigung oder kurz danach, jetzt kann ich auch sterben. Könnte ich vorstellen, wie die Erwachsenen geguckt haben. Schade, dass ich das nicht mehr in der Erinnerung habe. Das würde ich gern noch mal sehen, die Gesichter. Und dann kam aber hinterher, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel und dann kenne ich da schon einen. Es sind uns Leute vorausgegangen. Aber Jesus, der ist schon auferstanden, Jesus lebt, der ist da. Und wer ihm folgt, der wird auch leben. Ja, wir haben am Karfreitag auch daran erinnert, dass Jesus Nachfolgen auch mit ihm Leiden bedeuten kann. Aber Jesus Nachfolgen bedeutet sicher auch mit ihm leben. Das ist die Perspektive, die wir haben. Das ist das, was Ostern für uns ausmacht. Ja, Ostern ist kein Fruchtbarkeitsfest, kein Frühlingsfest oder irgendwas anderes, sondern Ostern ist für uns die Hoffnung, dass wir dem, der da auferstanden ist, folgen werden ins ewige Leben, wenn wir hier zu ihm gehört haben. Dieses Wenn müssen wir immer wieder dazu sagen. Ja, manche sagen ja, wir kommen alle in den Himmel rein. Das wird eine böse Überraschung für den einen oder anderen werden. Aber wer hier mit Jesus unterwegs ist, wer hier die Vergebung angenommen hat, was sie im Abendmahl am Freitag gefeiert haben, wer das angenommen hat, der wird auch mit ihm leben. Der wird das Unverwesliche anziehen, haben wir in unserem Text ja gesagt. Das Verwesliche hier, dieser Leib hier, der muss das Unverwesliche anziehen. Und je älter man wird, umso mehr Funktionen fallen dann irgendwann aus. Vielleicht hat das sogar was Gutes, das hat mal jemand gesagt, die Antennen nach außen, so wie Ohren und Augen, die werden immer schwächer. Und die Antennen nach oben, die sollten in dieser Zeit immer stärker werden. Ja, und bei Menschen, die mit Jesus leben, kann man das manchmal beobachten. Manche verpassen diesen Zug, aber viele, bei vielen kann man das erleben. Ja, dass so ein Zug, das nach außen, das nimmt ab. Man ist nicht mehr so mobil, man ist nicht mehr so beweglich. Man kann auch mit anderen nicht mehr kommunizieren. Haben wir auch beim Schwiegervater, der konnte ja gar nicht mehr sprechen. Und war so schwerhörig, dass wir auch nie wussten, was kommt an. Im Kopf war das offensichtlich immer noch relativ klar, aber akustisch kam vieles nicht mehr an, hat er nicht mehr gehört. Aber ich habe immer noch gesagt, Gott kann immer noch mit ihm kommunizieren. Der braucht nämlich weder die Ohren noch die Augen noch irgendwas. Der kennt unsere Gedanken und Gefühle. Aber irgendwann ist mit diesem Menschen, der verfällt äußerlich, der immer weniger wird, Schluss. Egal wie. Es wird bei euch nicht anders sein. Das ist bei uns allen so. Das ist der Weg der Dinge. Nur die Generation, und Paulus hat ja gedacht, er gehört dazu, die Generation, die lebt, wenn Jesus wiederkommt, die wird nicht sterben, aber auch die wird verwandelt werden. Luther hat ja von seinem Körper, so von dem alten Madensack geredet. Er sagt, der kommt so nicht in den Himmel rein, sondern wir kriegen einen neuen. Der ist irgendwie erkennbar. Irgendwie wird der erkennbar sein. Also wir werden uns wiederkennen, nach allem, was man so aus der Bibel schließen kann und auch aus Berichten von Menschen hört. Aber doch irgendwie völlig anders. Ja, also Jesus hatte ja diesen Auferstehungsleib, ein bisschen was können wir ja aus dem. Irgendwie waren die Wundmale noch erkennbar. Andererseits ganz anders, die Emmausjünger sind eine Weile mit ihm durch die Landschaft marschiert und haben ihn nicht erkannt. Erst als er ihnen das Brot gebrochen hat, da sind ihnen die Lichter aufgegangen. Wir werden auferstehen. Und das hat Folgen. Das Hier und Heute ist nicht alles. Ich muss nicht heute leben, als wenn es das Ende wäre. Ja, ist völlig klar. Wenn ich davon ausgehe, dass das, was ich hier erlebe, alles ist, dann muss alles Gute da rein. Denn danach kommt ja nichts mehr. Was ich hier nicht lebe, das gibt's nicht. Aber wenn ich weiß, dass es in der Ewigkeit weitergeht, dann kriegt das ein anderes Gewicht. Wir singen das in einem Lied, das weder alt noch neu ist, irgendwas dazwischen. Großes wird groß, Kleines wird klein. Herr, du gibst uns Hoffnung. Das ist das Lied. Großes wird groß, Kleines wird klein. Und das wünsche ich mir auch, dass Gott mir so eine Perspektive gibt, dass ich die Dinge so sehe, wie sie sind. Und da will ich gar nichts schlecht reden. Auch das Kleine kann ja wunderschön sein. Aber es ist eben klein. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig. Und wenn ich Zeit und Raum habe, kann ich es genießen. Halleluja! Ja, wunderbar. Aber ich klebe nicht daran. Ich bin nicht darauf angewiesen. Versteht ihr, was ich da versuche, den Unterschied zu machen? Manche Ledigen, die denken, wenn ich doch endlich einen Partner hätte, dann hätte das Leben endlich Sinn. Und dann haben sie einen, und dann stellen sie fest, er ist auch nur aus Fleisch und Blut. Also am Anfang schwebt man ja noch so ein bisschen auf Wolke 7. Es ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Verliebtheit ist ein Zustand von vorübergehendem Schwachsinn, in dem Blech zu Gold wird. Liebe hat etwas mit Treue, mit Beständigkeit und mit einer Entscheidung zu tun. Kannte der den noch nicht? Ich hatte mal jemanden, der hieß, die Frau hieß Blech, und die hat gesagt, den erzählst du mir nicht nochmal. Ja, nee, es ist, im Deutschlandfunk haben sie das ein bisschen anders formuliert. Die hatten mal über Liebe und Verliebtheit eine ganze Sendung, und die haben dann gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Verliebtheit ist eine Hormonstörung. Während Liebe hat etwas mit Treue, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Das war keine christliche Sendung, war irgend so eine sozialwissenschaftliche Sendung, lief immer donnerstags abends, habe ich immer nach der Donnerstagsbibelstunde den Schluss noch gehört, auf der Heimfahrt. Und die hatten mal diese, also die war meistens gut, aber die war besonders gut, diese Folge, weil die das genau ausgedrückt haben. Kann ich also allen Paaren nur sagen, egal in welcher Phase, Liebe ist eine Frage einer Entscheidung. Deswegen wird ja auch bei der Trauung gefragt, willst du? Und nicht, glaubst du, dass eure Gefühle stark genug sind. Aber nochmal, diese menschliche Beziehung ist nicht die Erfüllung aller Träume. Sondern sie ist schön, sie ist wertvoll, aber sie ist auch Arbeit. Die Erfüllung ist letztendlich die Ewigkeit. Auf diese Ewigkeit, auf die kann man als Paar zugehen, auf die kann man einzeln zugehen. Das ist nicht voneinander abhängig. Also alleine sollte man es nicht tun, dann mit Geschwistern. Beim ICF Leipzig oder jetzt inzwischen Seal Church Leipzig, die haben eine interessante Art, Abendmahl zu feiern. Und zwar haben die verschiedene Stationen, ist ja dann bei mehreren hundert Leuten auch ganz sinnvoll. Und da geht man hin und nimmt sich sozusagen die Dinge, aber dann heißt es, geht nicht alleine. Immer mindestens zwei gehen gemeinsam, und wer alleine hier ist, der sucht sich jemanden, guckt sich um. Oder wenn ihr seht, da ist einer alleine, dann geht mit. Und wenn er es zweimal nimmt oder dreimal, weil er jedes Mal mit jemand anderem geht, ist auch in Ordnung. Aber sucht euch jemand, geht gemeinsam dahin. Und ich denke, so sind wir als Gemeinde ja auch gemeinsam auf dem Weg zur Ewigkeit. Nicht jeder einzeln. Der Individualismus ist eine Erfindung des Humanismus, der Aufklärung. Wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und im Angesicht dessen, dass wir wissen, wir werden auferstehen, relativiert sich der Tod. Es bleibt die Trauer, es bleibt ein Abschied. Das erleben wir ja gerade auch selber ganz hautnah. Und ich denke, die meisten von euch haben das in irgendeiner Form schon erlebt, dass sie Menschen loslassen müssen, dass Menschen gehen, dass sie nicht mehr da sind. Ihr könnt sie nicht mehr besuchen, ihr könnt sie nicht mehr fragen, ihr könnt nicht mehr eben mal anrufen. Sie sind hier erstmal weg und sie hinterlassen eine Lücke. Und mal ganz ehrlich, wäre ja schlimm, wenn nicht. Was würde das denn bedeuten, wenn ein Mensch keine Lücke hinterlässt? Selbst das ist ja irgendwo gut. Denn es zeigt ja, dass sein Leben eine Relevanz gehabt hat, hier in dieser Welt. Aber das ist nicht endgültig. Und das finde ich so wichtig, dass wir das im Blick bekommen. Im Angesicht der Auferstehung, im Angesicht des Lebens, ist der Tod nicht mehr das Letzte. Er ist nicht die Endstation, er ist ein Durchgang. Und ja, der eine geht durch, der andere bleibt zurück. Wenn man ein bisschen weiter auseinander ist, ich habe mal eine Frau besucht, noch während meines Studiums. Die lag im Krankenhaus, ziemlich ein Herzklambaster, und die Kinder waren in der Mission in Indonesien. Und sie sagte, bei jedem Abschied ist es so, dass wir nicht wissen, ob wir uns wiedersehen. Ich meine, ist bei uns ja auch schon letztendlich so, eigentlich weiß man es nie. Nicht mal, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, weiß ich nicht, ob ich zurückkomme oder ob ich zwischendurch abbiege Richtung Ewigkeit. Aber bei so bestimmten Sachen wird einem das noch mehr bewusst, ja? Wenn die Eltern tausende von Kilometern weg sind und eigentlich so auf diesem letzten Lebensabschnitt sind, das ist herausfordernd. Aber wenn man dann weiß, der Tod ist ein Durchgang. Es gibt diesen Satz, und der ist richtig und er ist gut: Christen sehen sich nie zum letzten Mal. Ja, selbst wenn einer heute auf dem Heimweg morgen, bevor ich ihn wiedersehe, gehen sollte oder ich muss gehen oder was auch immer. Wir sehen uns wieder. Entweder hier oder in der Ewigkeit. Wir hatten eine Diakonisse im Haus, die hatte eine Augenoperation, bei der war eigentlich schon alles kaputt. Also der Magen war kaputt, das Herz war kaputt, der Rücken war kaputt. Und bei der ersten Augenoperation war sie selbst bei einer lokalen Anästhesie fast weggeblieben. Was macht man jetzt mit dem anderen Auge? Man weiß ja um das Risiko jetzt. Und sie hat gesagt, ich gehe, ich lasse mich operieren, wenn ich wiederkomme, kann ich sehen. Entweder ich sehe euch oder ich sehe Jesus. Ja, das war diese Perspektive ganz konkret gelebt. Gelassen. Alles vorbereitet, alles, was man eventuell brauchen würde, falls sie nicht wiederkommt, lag auf dem Tisch, schön sortiert. Die Papiere und was da so eben zu regeln ist, das war alles geregelt, lag da. Sie ist wiedergekommen, hat noch eine ganze Weile gelebt. Aber diese Einstellung, diese Haltung. Ja, wenn ich wach werde, kann ich sehen. Entweder ich sehe euch oder ich sehe Jesus. Und das mit einer Freude gesagt, das war ansteckend. Und das wünsche ich mir, dass wir das leben, dass wir das in unser Leben mit reinkriegen, in den Alltag. Das heißt ja nicht, dass wir den Alltag nicht leben. Das heißt nicht, dass wir die Bodenhaftung verlieren. Ja, kennt ihr so Christen, die immer so einen halben Meter über dem Boden schweben? Zum Glück begegnen wir ihnen etwas seltener als früher, aber es gibt sie immer noch. Nee, wir sollen schon mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, aber mit dem Kopf im Himmel. Ja, irgendwo dazwischen, ja, in dieser Zwischenzeit haben wir ja auch das Lied. Ja, das haben wir, glaube ich, Karfreitag gesungen, weiß nicht. Nee, dies Jahr nicht. Irgendwo habe ich es in letzter Zeit gesungen. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, das hat ja auch diese Perspektive. Aber dass wir nicht nur wirklich mit beiden Füßen auf der Erde stehen, das sollen wir, ja, absolut. Aber wirklich mit dieser Perspektive Ewigkeit leben. Von daher, ich weiß gar nicht, warum das letzte Lied so eine traurige Melodie hat, so eine getragene. Weil das ist eigentlich herausfordernd. Das ist von der Botschaft her, genau darum geht es. Leb morgen, oder morgen ist noch Feiertag, aber lebt den Tag heute, lebt den Tag morgen und ab Dienstag auch wieder Alltag aus dieser Perspektive. Ja, wenn dich der Chef nervt ohne Ende, dann sag dir, in der Ewigkeit hast du nichts mehr zu melden. Und selbst wenn es darum geht, widerspreche ich oder widerspreche ich nicht, riskiere ich jetzt hier was, riskiere ich Ärger? Ist ja auch die Frage, das hier ist nicht alles. Das kann also auch den Mut geben, die Klappe aufzumachen. Ja, also Paulus hat sich ja nicht aus der Welt zurückgezogen, weil er wusste, diese Perspektive Ewigkeit, sondern er ist gerade reingegangen und hat alles riskiert manchmal, weil er einfach gewusst hat, das hier ist nicht alles. Das Beste kommt sowieso noch. Und was ist denn, wenn sie mich umbringen? Ja, dann bin ich schneller beim Herrn, oder? Also in China, während der Kulturrevolution und dieser ganz brutalen Verfolgung der Christen, sollte eine Gruppe von Christen erschossen werden, so mit dem MG, nicht so Erschießungskommando 10 Mann, sondern einer, der mit dem MG, und die wurden einfach an die Wand gestellt. Und bevor der schießt, tritt einer von denen vor und sagt, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns jetzt erlöst und zu unserem Herrn bringst. Er hat sie dann erschossen und sie waren bei ihrem, oder sie sind bei ihrem Herrn, aber der Schütze, der ist darüber zum Glauben gekommen, weil er damit nicht fertig geworden ist. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Ja, und der hat sie auch berichtet, weil die selber konnten ja nichts mehr berichten. Ja, diese Perspektive haben, dann kriegen Dinge ein anderes Gewicht. Manches wird wichtiger und manches wird einfach unwichtig. Und deswegen wünsche ich mir, dass Ostern wirklich unser ganzes Leben durchdringt. Dieses Wissen um die Auferstehung. Nicht nur heute und morgen, wir feiern das 2 Tage im Jahr, sondern das ganze Jahr über. Bei allem, was so kommt, bei allen Entscheidungen, die wir treffen. Ja, manche Entscheidungen sind wichtig, die bestimmen das ganze irdische Leben oder das, was noch davon übrig ist. Ja? Welchen Beruf ich mache, welchen Partner ich wähle, was weiß ich. Da gibt es schon wichtige Dinge, wohin ich ziehe, wo ich wohne. Das hat Auswirkungen, natürlich. aber eben auch nur für diesen Abschnitt, nicht für die Ewigkeit. Nur eine Entscheidung ist für die Ewigkeit entscheidend, nämlich wie ich mich hier zu Jesus stelle. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Die anderen Entscheidungen sind auf Zeit, für hier und heute. Und wenn wir das ein bisschen klarer kriegen, welche Bedeutung Entscheidungen eigentlich haben, haben Sie Entscheidungen für die Ewigkeit oder nur fürs Hier und Heute? Dann kriegen Dinge ein anderes Gewicht, nämlich das, was Ihnen auch zukommt. Und ich sage das nicht als einer, der das in allen Fällen im Griff hat. Ich reg mich auch über Dinge auf im Hier und Heute, über Politik, über wirtschaftliche Fragen, über was weiß ich, kaputte Stühle, kaputte Tische, was weiß ich. Ja, könnt ihr mal überlegen, worüber ihr euch so im Alltag aufregt. Und dann frage ich euch, was davon, und frage ich auch mich, wenn ich dran denke. Oft denke ich nicht dran, ja, aber wenn ich dran denke, frage ich mich auch. Hat das Auswirkungen auf die Ewigkeit? Nein? Dann ist es nicht so gewichtig. Und das wünsche ich mir, dass wir da ein richtiges Maß finden. Und dass wir wirklich gucken, es ist jetzt auch verkürzt, ja? Man muss dann schon gucken, ja? Also zum Beispiel, wie unser Haus aussieht, hat für uns zwar keine Konsequenzen für die Ewigkeit, aber es ist ein Signal nach außen. Und vielleicht hat es für einen anderen Auswirkungen auf die Ewigkeit. Aber sagt also so, wenn das die Christen sind, so ein Lotterhaufen, dann will ich damit nichts zu tun haben. Dann hat es schon auch Auswirkungen auf die Ewigkeit, ob das Haus gestrichen ist oder nicht. Ihr versteht, was ich meine. Und trotzdem möchte ich sagen, das Haus kommt nicht in den Himmel. Und da irgendwo einen vernünftigen Weg zu finden. Und wenn ihr den nicht findet, wenn er euch das schwer tut, dann redet mit Jesus drüber. Dann betet drüber, redet mit ihm drüber. Herr, wie viel Gewicht hat welche Frage? Ich hatte, bevor ich mich für den Witz entschieden habe, noch eine andere Überlegung. Die können wir mal noch machen. Obwohl, ihr strahlt mich gerade so an, da passt es eigentlich nicht. Ich habe mich gefragt, wie haben denn die Jünger geguckt? Wie haben die, versucht mal so mimisch, wie haben die an Karsamstag da gesessen und geguckt? Ich weiß nicht, wie gut ich das mit der Mimik so kann. Manche von euch grinsen immer noch. Wie haben die geguckt, als Jesus plötzlich im Zimmer stand, ohne dass irgendeine Tür aufgegangen ist? Und wie haben sie dann geguckt, als sie es wirklich gecheckt hatten? Mensch, er lebt ja wirklich, das ist Realität. Da haben sie wahrscheinlich gestrahlt, wie keiner von uns das gerade hinkriegt. Ich wünsche mir, dass Gott unsere Gefühle berühren darf, dass auch unser Gefühlsleben und damit auch die Mimik, unser Ausdruck, von dem bestimmt wird, dass Jesus lebt. Es hat ja toll funktioniert mit dem Ulrich, was er eben am Anfang gemacht hat, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte es gerne nochmal, mir geht es jetzt nicht um Lautstärke oder irgendwas Äußeres, sondern überlegt mal, welches Gefühl überwiegt eigentlich für euch, wenn ihr daran denkt? Vorschläge wären Freude, irgendwie so ein Unverständnis, ich raff's immer noch nicht so ganz. Vielleicht ist es sogar Jubel. Und auf diesem Hintergrund möchte ich es nochmal probieren. Nochmal, es geht nicht darum, so laut wie möglich, sondern versucht einfach mal das reinzulegen, was es für euch ausdrückt. Der Herr ist auferstanden. Amen. Halleluja. Lasst uns beten. Herr, du lebst. Und deshalb können wir jetzt beten. Deshalb können wir jetzt mit dir reden. Und das ist so gut. Herr, wenn wir nicht wissen, wie viel Gewicht wir welcher Entscheidung im Leben geben sollen, dann lass uns mit dir reden. Dann komm du rein und rede du mit uns, zu uns. Herr, wenn wir nicht wissen, wenn wir diesen Blick auf die Ewigkeit selber nicht hinbekommen, dann öffne uns diesen Blick. Mach uns ein Fenster im Himmel auf, dass wir diesen Blick bekommen, dass wir da rein sehen können. Und schenke du uns den richtigen Blick auf die Dinge hier in unserem Leben. Ob das für uns die Beerdigung am Mittwoch ist, ob das für andere der Arbeitsplatz wieder ist, auf den sie sich freuen, dahin wieder zurückzukommen, ob es für andere vielleicht der Arbeitsplatz ist, wo sie ein Graus davor haben, wieder hin zu müssen. Herr, du weißt ja, was auf jeden von uns zukommt. Und schenke, dass wir auch das schätzen, wertschätzen, was wir haben. Aber lass uns den Unterschied erkennen. Dass wir erkennen, was Auswirkungen hat auf die Ewigkeit, auf die Begegnung, die Beziehung zu dir und was nur hier für eine begrenzte Zeit von Bedeutung ist. Und lass uns angemessen mit dem einen wie mit dem anderen umgehen. Amen.